Open-Air-Gottesdienst haben. Wir werden direkt nach den Ferien eine Taufe haben. Und es wird einfach wunderbar sein. Auch in den Ferien ist hier nicht tote Hose, sondern der lebendige Gott hat die Möglichkeit zu wirken. Der lebendige Gott hat die Möglichkeit, was an uns, in uns und durch uns zu tun. Ist das nicht gut? Ich finde das gut. Ich freue mich einfach darauf. Ich freue mich auch auf den Gottesdienst und auf das Thema, was wir haben, auf das Jahresthema. Und vielleicht sagt der ein oder andere, ups, das ganze Jahr immer dasselbe, kann ich nicht mal was Schönes hören, mal irgendwas, wo es nicht immer darum geht, den nächsten Schritt zu machen und zu gehen und ja, diese Dinge zu tun. Aber das ist ja genau der Sinn eines Jahresthemas, dass wir uns intensiv als Gemeinde damit beschäftigen. Und das ist ganz normal, dass nach einer gewissen Zeit du denkst, ja, jetzt könnte vielleicht mal was anderes kommen. Das freut mich eigentlich, wenn Menschen an dem Punkt sind, weil dann kommt Gott langsam an. Dann hat er es langsam geschafft, uns zu erreichen, weil wir nämlich jetzt eine Entscheidung treffen müssen. Lasse ich mich drauf ein oder gebe ich es zur Seite? Und wir haben immer wieder erlebt, das, was wir so im letzten Jahr gemacht haben, das wirkt jetzt nach. Was wir davor gemacht haben, das wirkt nach. Das Wort Gottes ist so mächtig und so kräftig. Es wirkt, auch wenn wir es vielleicht nicht immer gerade mögen, wenn es nicht immer das ist, wo ich gerade Hunger nach habe oder wo ich gerade denke, das brauche ich jetzt, das ist der Appetit, der für mich da ist. Komm und folge mir nach, das ist das Thema und die Aufforderung des heutigen Gottesdienstes. Und ich möchte dazu zu Anfang einen Vers lesen aus dem Lukas-Evangelium im 5. Kapitel, 2 Verse 27 und 28. Und als Jesus danach wegging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Und da stand Levi auf, ließ alles zurück und er folgte Jesus nach. Ja, das ist jetzt schon wieder was, ne? Folge mir nach, jetzt muss ich wieder was tun, jetzt geht es wieder um eine Aktion und eigentlich bist du vielleicht, sagst du, bin ich gekommen, um was zu empfangen, weil es mir gerade nicht gut geht, weil ich gerade irgendetwas brauche, was mich erfrischt oder du bist hier das erste Mal in diesem Gottesdienst und sagst, ja, ich habe alles Mögliche im Sinn, aber nicht unbedingt Jesus nachzufolgen. Und das ist ganz normal, dass jeder von uns eine bestimmte Erwartung hat und das ist auch allgemein bekannt, deswegen gibt es auch solche Cartoons, die das so ein bisschen darlegen, welche Erwartungen eigentlich die Menschen haben, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Ne, der eine sagt, predige bloß nicht über die Hölle, dann fühle ich mich so schlecht, dann ist da in mir irgendwas drin. Oder predige nur nicht über Geld, weil ich möchte jetzt nicht mein Portemonnaie öffnen müssen. Denk an meine Probleme, die ich habe. Pastor, sprich zu mir und gib mir etwas, was so richtig mein Herz berührt. Und da sind so verschiedene Leute, die da sitzen und mit unterschiedlichen Erwartungen da sind. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du gekommen bist. Ich weiß nur eins, mit welcher Erwartung ich gekommen bin. Und ich weiß, mit welcher Erwartung Gott heute gekommen ist. Gottes Erwartung ist, dass er allen Menschen hilft. Das ist sein großes Anliegen. Und dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass wir ihm begegnen, dass wir ihn erleben, dass wir seine Kraft erleben, dass wir geöffnete Augen bekommen und erkennen, wie wunderbar und wie groß der lebendige Gott ist. Das ist Gottes Plan heute Morgen und dazu möchte er persönlich zu dir sprechen. Und auch wenn das Thema vielleicht nicht so ist, du sagst, oh, das ist jetzt nicht meine Lieblingsmahlzeit, komm und folge mir nach. Also das ist jetzt nicht das, was mich am meisten heute Morgen begeistern würde. Dann würde es etwas sein und das wünschen wir uns, dass dich ernährt, dass dir Gutes tut, dass in dein Herz hineinfällt und etwas bei dir ausrichtet. Wann ist eine Predigt eine gute Predigt? Ich stelle mir diese Frage hin und wieder zusammen mit Menschen, die hier sprechen, die predigen. Wir sagen, die Predigt war nicht gut, wenn Menschen kommen und sagen, ha, das war mal toll, das war so richtig schön, das hat mein Herz so, ja, das ist so warm gemacht innen. Ne? Das war so eine schöne Predigt. Weißt du, was eine gute Predigt ist? Wenn das Samenkorn, was ausgeteilt wird, in die Erde fällt und Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Die Menschen haben Jesus nicht immer auf die Schulter geklopft, als er gepredigt hat. Viele haben sich sogar geärgert und haben gesagt, das ist unverdauliche Kost, das wollen wir jetzt nicht essen, das passt uns nicht. Aber seine Predigt, seine Botschaft hat die ganze Welt verändert. Und dann ist eine Predigt gut, wenn sie dich und mich verändert. Wenn sie etwas auslöst, dass etwas in Bewegung gesetzt wird. Ja, das Essen, was du vielleicht von deiner Mutter immer vorgesetzt bekommen hast, hat dir nicht immer gleich gut geschmeckt. Aber es hat dich ernährt, es hat dafür gesorgt, dass du aufgewachsen bist und es sorgt dafür, dass du heute hier bist und dass du heute vielleicht selber deinen Kindern Essen machen kannst. Und du kannst es ja besser machen. Wir können ja besser kochen oder es besser versuchen, aber nicht immer wird uns jedes Gericht gleich gut schmecken, aber es wird uns ernähren. Und manchmal ist das leckerste Essen gar nicht das Beste für uns, ne? Das kennen wir auch. Und die Lebensmittelindustrie weiß das und versucht das auch zu bewerben, auch wenn es gar nicht so gut ist, immer wieder bestimmte Lebensmittel. Wenn sie dich und mich verändert, dann ist eine Predigt gut. Und das wünschen wir uns, dass das einfach geschieht heute. Als Jesus weiterging und ans Zollhaus kam, vielleicht kann ich diesen Vers nochmal zeigen, dann sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi, und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Und dieser Levi stand auf, heißt es weiter, ließ alles zurück und er folgte Jesus. Und dieser Satz, folge mir nach, der kommt ja nicht von irgendwem. Es gibt ja viele Menschen, auch in der Geschichte, die diesen Satz gesagt haben. Und auch wir als deutsches Volk haben Erfahrung mit jemandem namens Adolf Hitler, der es auch gesagt hat, wollt ihr mir folgen bis in den totalen Krieg und überall hinein. Und seine Nachfolge oder die Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die haben nicht das tausendjährige Reich erlebt, was er versprochen hat, sondern Krieg und Not und Elend, Mord, Verderben und Armut, Trennung von Familien, Schuld bis in die heutige Zeit hinein, dass Menschen schuldig sind und sich schuldig fühlen, die damals falsch gehandelt haben. Not und Elend. Und auch vor kurzem gab es eine Abstimmung, wo einige Leute alles das Blaue vom Himmel versprochen haben, jede Woche 350 Millionen britische Pfund in das Gesundheitssystem hinein. Und Menschen sind gefolgt und sie waren begeistert, sie haben gejubelt, als das Ergebnis bekannt war. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Ergebnis ist, ob das eine Win-Win-Situation hinterlässt. Aber hier, dieses Folge mir nach, kommt nicht von so jemandem, der dich ködern will und der sagt, folge mir nach und dann hast du das Tollste. Er redet hier davon, oder Levi, der Jesus nachgefolgt ist, der musste was zurücklassen. Der hat nichts versprochen bekommen. Da hat Jesus nicht gesagt, ja, ich werde jeden Monat 3.500 Euro auf dein Konto pumpen, damit du, wenn du mir nachfolgst, damit es dir gut geht. Gar nichts von dem. Er hat ihn einfach nur aufgefordert, komm und folge mir nach. Und der diese Aufforderung ausspricht, ist nicht ein Verführer von Menschen, sondern es ist der lebendige Gott selber, der Fleisch geworden ist in Jesus Christus. Und er sagt, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Ich möchte, dass du mein Leben, dein Leben in meine Hand legst. Dass du alles, was du hast, mir gibst. Und am Ende sagst, ja Herr, ich werde dir folgen. Es ist Gott selber. Und er möchte, dass du ihm folgst, dass ich ihm folge, dass wir ihm folgen. In eine Zukunft hinein, in eine Hoffnung hinein, die nicht nur irdisch begrenzt ist, sondern die über diese Erde hinausgeht und die in Ewigkeit Bestand hat. Das Versprechen Gottes ist viel größer als alle Versprechen, die Menschen jemals machen konnten und dir sagen konnten. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um das ewige Leben. Es geht um eine Bestimmung, die Gott für dich und für mich hat. Und die Frage ist ja, wieso sucht Gott eigentlich Nachfolger? Ich meine, Gott hat alle Sterne gemacht, alle Planeten gemacht. Und wir sind zum heutigen Zeitpunkt nicht in der Lage, sie zu zählen. Wir sind uns alle einig darin, dass es Abermilliarden, Billiarden, Trilliarden von Sternen und Planeten gibt und wir wissen nicht, wie viele. Und dieser Gott, der weiß, der jeden Stern gezählt hat, der jedem Stern einen Namen gegeben hat, der weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf sind, wie viele Hautschuppen du hast, wie lange du noch leben wirst. Dieser Gott ist an deiner und meiner Nachfolge interessiert. Wie kann das sein? Gott kann, wenn er will, Millionen von Engeln schicken, die alles viel, viel besser machen, als wir es machen können. Aber Gott sucht dich und Gott sucht mich. Das ist immer das Wesen Gottes, dass er die Menschen sucht. Er sucht uns und möchte uns einbeziehen, einbinden in sein Werk, in seine Dinge, seine Vorhaben. Und er möchte uns damit so einbinden, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Dass das Trennende, die Schuld und die Sünde, die uns von Natur aus trennt von ihm, dass die aufgehoben wird durch das Opfer, was Jesus Christus gegeben hat. Und dass du und ich, dass wir eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Und Gott hat Ausschau, hält Ausschau auch heute Morgen nach wertvollen Mitarbeitern. Er sagt, Jesus hat gesagt, ich werde zum Vater gehen, ich werde das nicht zu Ende bringen, was ich hier angefangen habe, sondern ihr werdet es tun. Er hat es zu all den Menschen gesagt, die um ihn herum waren, seine Jünger, seine Nachfolger. Und das waren Chaoten. Ich sage dir, das waren Menschen, die hätten wir uns nicht ausgesucht. Da waren Menschen dabei, die so vorwitzig, so voreilig waren, so selbstgerecht, die sogar gefragt haben, Herr, wer von uns wird zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen? Die sich gestritten haben darüber, wer der Beste ist von ihnen. Solche Chaoten hat Gott sich ausgesucht. Und wenn du sagst, ich bin auch ein Chaot oder ich bin eigentlich niemand Besonderes, dann bist du genau richtig in Gottes Arbeitsfeld, in Gottes Erntefeld und er sucht Arbeiter, die seine Ernte einbringen. Er sucht Menschen wie dich und mich, ganz normale Menschen. Und es heißt sogar in der Bibel, dass diejenigen, die in unserer Gesellschaft nichts gelten, die keinen Stellenwert haben, dass Gott die nochmal besonders aussucht und sie gebraucht und einsetzt, um etwas daraus zu machen, zu seiner Ehre. Gott möchte, dass du und ich, dass wir unsere Bestimmung, in unsere Bestimmung hineinkommen. Er möchte nicht nur, dass wir sagen, ja, es ist schön, dass Gott so interessiert ist an mir und ich finde das dann mal innerlich gut und ich sage da irgendwie ein Ja zu. Vielleicht bitte ich auch um Vergebung meiner Schuld, aber damit ist das nicht zu Ende, sondern Gott möchte, dass du in deine Bestimmung hineinkommst. Nicht nur, dass du einfach da bist, sondern diese Nachfolge hat etwas mit unserer Bestimmung zu tun. Und ich habe mal mir so Gedanken gemacht. Es ist ja manchmal so interessant, du findest so alte Dinge wieder, irgendetwas, was vielleicht auf dem Speicher lag, im Keller lag, und du schaust dir das so an und denkst, Mensch, es ist ein wertvoller Gegenstand. Und ich habe diesen Gegenstand vielleicht vergessen sogar. Und dann fängst du an, vielleicht ist es so eine Taschenuhr, fängst an, sie mal zu putzen, mal aufzumachen, aufzuziehen, mal dran zu hören. Und dann merkst du, hey, sie tickt, sie läuft noch, sie funktioniert noch. Sie war nur nicht aufgezogen, sondern sie war irgendwo vergraben, versteckt an einem Ort, wo wir sie nicht gebrauchen konnten. Und dann wird diese Uhr vielleicht dein täglicher Begleiter, ein Schmuckstück, was du mitnimmst und sagst, die geht zwar nicht immer genau, diese Uhr, und manchmal muss man vielleicht draufklopfen, damit sie wieder läuft, aber es ist eine Sache, die so wertvoll und die so gut ist. Oder du bist auf der Suche nach einem Fahrrad, jemand braucht ein Fahrrad. Wir brauchten jetzt viele Fahrräder, weil viele Menschen aus anderen Ländern in unsere Nation gekommen sind. Und da hat so mancher sein altes Fahrrad mal wieder hervorgekramt und hat gesagt, Mensch, vielleicht muss man gar nicht so viel machen wie an diesem Fahrrad hier, sondern manchmal reichte es, eine Luftpumpe zu nehmen und das Fahrrad wieder aufzupumpen, mal einen Lappen zu nehmen, den ganzen Staub abzuwischen und dann hast du dich draufgesetzt und es fuhr. Und dann kannst du selber es gebrauchen oder du kannst andere damit segnen. Wir haben so ein Akkordeon bei uns rumstehen und ich kann mich nicht erinnern, dass jemand von uns mal darauf gespielt hat. Ja, aber in unserem Haushalt jetzt. Also Johannes hat's gemacht, super. Und vor einiger Zeit war ja Samuel Peterschmidt in unserer Gemeinde und er sah das Akkordeon da stehen, er packte das einfach aus, hat es sich umgehängt und hat gespielt und du hast gedacht, du bist so in einem bei einem französischen Straßenfest, wo so alle spielen, das war ganz fröhlich, ganz toll und ganz wunderbar. Es muss gebraucht werden, es muss in Betrieb gesetzt werden, es muss jemand sich der Sache annehmen und es wieder dem eigentlichen Zweck zuführen, dann bereitet es Freude. Und die Sachen, die so nutzlos sind, die so im Schrank rumstehen, also wir haben auch so nutzlose Dinge, also ich sage das jetzt einfach mal, wo meine Frau nicht dabei ist, aber wir haben einen ganzen Schrank voll mit Kaffeetassen. Also ich glaube, 50 ist jetzt nicht untertrieben, 50 Kaffeetassen. Keine Familie braucht 50 Kaffeetassen. Aber wenn mal 5 Fußballmannschaften zu uns kommen, zu Besuch, dann können wir ihnen immer einen Kaffeebecher anbieten, so einen richtig großen Becher, aus dem sie trinken können. Also kein Problem, schick 5 Fußballmannschaften zu uns. Aber alles, was nicht gebraucht wird, nimmt am Ende Platz weg, es ist nutzlos und vielleicht ärgerst du dich darüber und sagst, es nimmt mir Platz weg, ich könnte da andere Dinge nehmen und vielleicht, ich weiß nicht, ist das, weil wenn schlechte Zeiten kommen, dass wir dann genügend Kaffeebecher haben oder was auch immer, aber im Grunde brauchen wir sie nicht und wir könnten sie aber einem Zweck zuführen, sie verschenken, jemanden geben, der sie braucht und der es benutzen kann. Und wenn schon Gegenstände ihrem Zweck zugeführt werden sollen, wie viel mehr du und ich? Wir sind die Gegenstände, wir sind die Gefäße Gottes. Wir sind diejenigen, die Gott sucht, damit du und ich, damit wir unserem Zweck zugeführt werden. Das ist Gottes tiefe Absicht. Er möchte nicht nur den ersten Schritt mit dir gehen, sondern auch den nächsten, den übernächsten und dich auf eine Etappe bringen, auf ein Rennen bringen, sagt der Apostel Paulus. Wir sind unterwegs, das ist wie so ein Rennen, wo ein Start ist und wo ein Ziel ist und wo eine Etappe nach der anderen kommt. Und wenn Gegenstände ihren Zweck nicht erfüllen, dann empfinden wir sie als nutzlos. Und es ist so ein Irrglaube in unserer Nation da, dass man Christsein von der Couch oder von der Kirchenbank aus leben könnte. Und ich kann dir nur sagen, das ist ein Mythos. Wenn du Christ sein willst, dann bist du jemand, der Jesus nachfolgt. Man nannte diejenigen Christen, die Christus nachgefolgt sind, bei denen man das gesehen hat, bei denen man das gehört hat, bei denen man das gemerkt hat, das waren Christen. Nicht diejenigen, die irgendwo eingetragen waren, die in einer Liste waren, die jeden Monat was gespendet haben, die 10 Bibeln in ihrer Bücherei hatten, in ihrem Buchregal. Nein, diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind. Die ihren Zweck zugeführt worden sind durch Gott und die ihren Auftrag erfüllt haben. Und lass uns mal ganz kurz hineinschauen, was dieses Komm und folge mir nach bedeutet. Das Komm ist ja immer der Startpunkt. Komm sagt ja jemand, der die Autorität hat, jemanden zu rufen. Bei uns zu Hause ist das so, wenn ich dann sage, wir haben eben auch einen Teenager im Haus und wenn ich dann sage, komm, dann zum Essen oder was auch immer, dann heißt das ja nicht immer, dass derjenige sofort kommt. Da gibt es auch dann so Laute wie, ja gleich, oder ich kann gerade nicht, oder. Aber dieses Kommen wird ausgesprochen von jemandem, der Autorität hat, dieses Kommen auszusprechen. So ist es auch mit Gott. Gott hat die Autorität, dich zu rufen, mich zu rufen. Und unser Start, der Start mit Gott, ist immer durch Gott selber initiiert. Niemals von uns. Gott hat schon komm gerufen zu dir, hat dich schon gesucht, hat mich schon gesucht, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten, als wir noch kein Interesse hatten daran. Gott hat dich schon längst gefunden, bevor du dich auf den Weg gemacht hast. Aber dieses Komm ist der Startpunkt. Komm und folge mir nach. Komm ist der Aufruf Gottes an dich, deinen Willen, deine Entscheidung einzusetzen und zu sagen, ich setze mich von dem Startpunkt aus. Hier ist die Startlinie und hier fange ich jetzt an, mich in Bewegung zu setzen. Ich tue den ersten Schritt. Das göttliche Wort, was Jesus spricht, was der Heilige Geist spricht, geht immer unserem Glauben voraus. Wir können alle nicht glauben, wenn nicht Gott sein Wort, sein Wesen, sein direktes Wort, sein Kommen in uns hineinlegt. Und das habe ich verstanden. Als ich 12 Jahre alt war, habe ich dieses Kommen gehört und ich habe verstanden, was Gott wollte und ich habe diesen Schritt getan und ich habe mich an die Startlinie gestellt und bin darüber gegangen. Und was danach kam, das habe ich nicht mehr verstanden. Das ist mir nicht so klar gewesen. Die zweite Aufforderung ist ja, folge. Folge mir. Und nach dem Starten heißt es dranbleiben, zu folgen, weiterzugehen. Nicht nur zu sagen, ja, ich habe mal eine Entscheidung getroffen, ich habe mal meine Sünden bekannt, ich habe mal angefangen, mein Leben in die Hände Gottes zu legen, sondern dran zu bleiben und zu sagen, ich gehe weiter. Und das ist die Umsetzung des Glaubens. Das Kommen ist das Hören und das Folgen ist das Tun. Und Jesus selber sagt, wer ist klug? Wer ist jemand, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat? Das ist der, der mein Wort hört und es tut. Und ich muss mich nicht wundern, in meinem Leben war es zumindest so, dass es nicht weitergeht und dass ich einfach stehen bleibe am Start, wenn ich nicht dieses Folgen auch für mich realisiere. Und sage, ja, was bedeutet es denn für mich konkret, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es denn für mich konkret, meinen Glauben einzusetzen und umzusetzen? Hören und tun. Das dritte Wort, was wir hier finden, ist das Wort mir. Es geht hier nicht um irgendeinen Menschen, sondern es geht um die Nachfolge des lebendigen Gottes. Es geht darum, nicht einer Kirche nachzufolgen, nicht einem Prediger nachzufolgen, sondern dem lebendigen Gott nachzufolgen. Jesus sagt, folge mir nach. Nicht dir selber, nicht irgendeiner Sache, folge Jesus nach. Das setzt unseren Kompass. Folge mir nach. Das gibt die Richtung vor, in der wir gehen sollen. Das gibt den Weg vor. Das ist wie dein Navi im Auto. Der Navi sagt dir die Richtung, die nächsten 100 Meter und er sagt dir auch, auf welcher Straße du fahren sollst, wo du fahren sollst. Und so ist dieses Komm und folge mir nach. Es ist wie ein Kompass, wie ein GPS, das dir zeigt, wohin deine Reise geht. Und die ist für jeden von uns unterschiedlich. Das, was ich tue, ist nicht unbedingt dein Weg. Deine Karte, auf der du fährst, ist nicht unbedingt die Karte, die in meinem Navigationssystem drin ist. Und in Johannes 12, Vers 26, da lesen wir, wer mein Jünger sein will, der muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Das bedeutet also, da ist der Startpunkt, Das ist die Entscheidung, die ich treffe. Da ist das Folgen, das vielleicht jeden Tag stattfindet, immer wieder den nächsten Schritt, den einen Schritt vor den anderen und umgedreht, alles immer weiter. Und dann ist da die Richtung. Folge mir nach. Jesus hinterhergehen, da sein, wo Jesus ist. Und es sagt Jesus, es ist ganz einfach, derjenige ist ein Christ oder ist mein Jünger, der da ist, wo ich bin. Wo ist Jesus für dich? Wo ist er heute? Wo wird er morgen sein? Wo wird dein Kompass sich hin ausrichten für das, was morgen und übermorgen geschieht? Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kann zum Vater kommen als alleine durch mich. Jesus ist der Weg, auf dem du gehst, auf dem ich gehe. Es gibt keinen anderen Weg, der zu Gott führt. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Ziel führt, als alleine Jesus. Niemand von uns wird das Ziel erreichen ohne Jesus Christus, ohne auf diesem Weg zu gehen. Deswegen sagt die Bibel auch immer, wenn wir über Glaubensmenschen sprechen, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Beispiel. Es ist wichtig, dass du nicht nur gut startest, sondern dass da auch der nächste Schritt ist. Und es ist uns wichtig, als Leitung dieser Gemeinde. Deswegen haben wir dieses Thema genommen und haben gesagt, mit Jesus weitergehen, einen nächsten Schritt machen. Nicht einfach stehen bleiben, das ist tödlich. Stehen bleiben bringt dich nicht zum Ziel. Gut gestartet zu sein, bringt dich nicht zum Ziel, sondern dranbleiben. Und wir werden nicht jeder im selben Tempo unterwegs sein und auch nicht auf denselben Wegen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott dich und mich ans Ziel bringt. Und diese Etappen, die wir dort gehen, möchte ich zum Ende noch kurz beleuchten und uns mitnehmen auf eine Reise dieser 4 Etappen, die wir gehen auf diesem Weg der Nachfolge. Es sind immer 4 Etappen, die jeder von uns gehen muss, die festgelegt sind durch das Wort Gottes, die festgelegt sind durch die Gedanken Gottes, nicht durch diese Kirche, sondern durch die Bibel, durch das Wort Gottes, durch das, was die Bibel sagt. Es beginnt immer damit, Jesus zu kennen und Jesus zu begegnen. Das ist immer die erste Etappe. Mein Herr und mein Gott. Eine lebensverändernde Begegnung, eine lebensverändernde Gemeinschaft mit Gott, in eine lebensverändernde Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen, ist immer die erste Etappe. Ohne diese Etappe wird es keine zweite und keine dritte geben. Es wird für dich keine nächste Etappe geben, wenn du nicht begonnen hast, dein Leben ganz in die Hand Gottes zu legen und du weißt, ich lebe in Gemeinschaft mit Gott. Gott ist in meinem Leben und ich bin in ihm. Das Wort Gottes sagt uns, Christus lebt in uns und wir leben in Christus. Aber das kann nur geschehen, wenn wir unsere Schuld und unsere Sünde vergeben lassen durch den lebendigen Gott. Die Bibel sagt, wer seine Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht, Jesus Christus, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Schuld. Und dann heißt es, ihr dürft euch nicht nur Gottes Kinder nennen, ihr seid Gottes Kinder durch den, der euch gereinigt hat. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Also wenn dein Weg, dein erster Schritt hin ist zu diesem Kreuz, wo Jesus für dich gestorben ist, wo er nicht geblieben ist, sondern ins Grab ging und dann auferstanden ist und gesagt hat, ich vergebe alle Schuld. Und wenn sie noch so schrecklich und noch so schlimm ist, dann ist das dein erster Schritt. Und dann beginnt etwas. Dann werden wir neu geboren. Das ist wie ein Mensch, der das erste Mal das Tageslicht dieser Welt erblickt, der geboren wird in diese Welt hinein. So werden wir in das Reich Gottes hineingeboren. Durch die Veränderung, die Gott an uns tut. Die Lebensveränderung, die Gott an uns tut. Und dann können wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Und das Blut seines Sohnes, Jesu Christi, wäscht uns rein von aller Schuld. Ohne Erneuerung kannst du nicht starten. Und das ist uns als Gemeinde wichtig, das auch zu betonen, dass es nicht darum geht, Mitglieder zu finden. Es geht darum, Menschen zu finden, die eine Lebensveränderung an sich vollziehen lassen durch den lebendigen Gott. Die sagen, Herr, hier bin ich. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Und wenn du in dieser Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott lebst, dann sagt das Wort Gottes uns den zweiten Schritt, den nächsten Schritt. Das eine ist mein Herr und mein Gott, dass wir wirklich, so wie Thomas es sagte, als er Jesus begegnete, vor ihm niederfiel und sagte, mein Herr und mein Gott, ich gehöre dir mit Haut und Haaren, dass wir den nächsten Schritt tun und dann in eine befreiende Gemeinschaft mit anderen Christen hineinkommen. In die Gemeinschaft, die die Bibel die Gemeinschaft der Heiligen nennt, der Menschen, die gereinigt worden sind durch das Blut Jesu Christi. Nicht die Gemeinschaft der perfekten Menschen. Hier ist kein Perfekter, zumindest hier auf der Bühne steht kein einziger perfekter Mensch, sondern ein fehlerhafter Mensch steht hier vor euch. Aber ich weiß trotzdem, dass ich gereinigt und geheiligt bin durch das Blut Jesu Christi und dass er meine Sünden zudeckt und dass er meine Schuld abwäscht und dass mich mein Gewissen nicht verklagen kann und verklagen muss, sondern dass ich mit reinem Gewissen zu diesem lebendigen Gott kommen kann. Und dann entdecken wir die Kraft, die befreiende Kraft, die in der Gemeinschaft der Kinder Gottes liegt, derer, die Christus angehören, derer, die sich wirklich Christen nennen, die Christus gehören. Jesus lebte Gemeinschaft mit seinen Jüngern und mit seinen Nachfolgern. Und das war ihm sehr wichtig. Er suchte die Menschen. Es geht nicht nur um die Beziehung zu Gott, sondern es geht auch um die Beziehung zu Menschen. Und nicht umsonst sagt Jesus, das höchste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin steckt die zweite Etappe, eine Gemeinde zu finden, einer Gemeinde anzugehören, Gemeinschaft zu leben, die der Heilige Geist wirkt. Eine Gemeinschaft, die von Gott kommt. Eine Gemeinschaft, die mehr ist als nur Zusammensein von Menschen, sondern die eine Einheit darstellt. Wir haben Kleingruppen in dieser Gemeinde, in die wir dich ganz herzlich einladen. Informier dich auch am Infopoint über die Möglichkeiten, in eine Kleingruppe hineinzukommen. Und du wirst merken, wie das dein Leben verändert. Wie du merkst, wie du in Freiheit leben kannst. Wie vielleicht die Dinge, die dein Leben vorher blockiert haben, wie sie Stück für Stück abfallen, gerade auch durch die Gemeinschaft mit anderen zusammen. Die dritte Etappe ist, dass du deine Gaben und deine Berufung entdeckst. Das ist so ein Thema von letzter Woche gewesen, dort hineinzugehen und zu entdecken, was Gott in dich hineingelegt hat. Du entdeckst deine Gaben und deine Berufung und Jesus hat den Jüngern geholfen, seinen Nachfolgern geholfen, ihre Berufung, ihre Begabung zu entdecken und dort hineinzukommen. Und er hat uns einen Auftrag gegeben, auch anderen in diese Berufung hineinzuhelfen. Das heißt nämlich, dass wir das Evangelium weitergeben sollen, dass wir Zeugnis sein sollen von dem, was wir erlebt, was wir erfahren haben, dass wir davon berichten sollen, aber dass wir auch die Menschen, die das erfahren, dass wir sie lehren sollen, all das zu halten, was Christus uns gelehrt hat. Im Glauben wachsen, deine Begabungen einbringen, ist die dritte Etappe. Und die zweite und die dritte Etappe, die war mir am Anfang gar nicht so wichtig. Mir war es überhaupt nicht wichtig, Teil einer Kleingruppe zu sein, Teil einer Gemeinde zu sein, schon gar nicht meine Gaben einzusetzen. Aber so ist das eben. Ich konnte nur die erste Etappe gehen und nicht die zweite und die dritte Etappe. Und ich bin so dankbar, dass Jesus nicht locker gelassen hat und an mein Herz geklopft hat, mich immer wieder gerufen hat und gesagt hat, geh auch die zweite Etappe und geh auch die dritte. Unser Auftrag ist es, uns einzusetzen mit dem, was wir sind. Deswegen sagt die Bibel, macht eure Berufung fest. Wenn ihr das tut, werdet ihr nicht zu Fall kommen. Und das ist genau der Punkt. Viele liegen da am Boden, sind hingefallen und können nicht mehr aufstehen, weil sie diesen Fokus verloren haben, wozu sie da sind, wozu Gott sie berufen hat, was Gottes Plan mit deinem Leben ist, was dein Platz ist. Und dich selber und andere zum Dienst zu befähigen, das ist der dritte Abschnitt unserer Reise. Und dann kommt der Abschnitt, dass du entdeckst, was du damit machst, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Salz und Licht zu sein. Licht zu sein, Liebe zu geben in Menschen hinein und Salz zu sein, einfach diese Kraft auszustrahlen, die Jesus uns gegeben hat. Auf die Kranken die Hände legen, davon zu berichten, was du erlebt und erfahren hast. Du musst nicht groß predigen. Wisst ihr, ich kann das auch nicht, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Ich predige die nicht an. Keiner möchte angepredigt werden, sondern die wollen nur wissen, was du mit Jesus erlebt hast. Und das ist alles, was ich Menschen erzählen kann. Und das ist etwas Wichtiges, wenn Jesus sagt, geht und gebt das Evangelium weiter. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge kannst du nur von dem sein, was du selber erlebt und erfahren hast, was du selber gesehen hast. Und dann fangen wir an, durch unser Leben unsere Umgebung zu verändern. Muttis verändern ihre Kinder, beeinflussen ihre Kinder, geben ihnen ein Vorbild, geben ihnen Salz und Licht, helfen ihnen selber Salz und Licht zu werden. Omas und Opas, ihre Enkel, Vorgesetzte, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter, ihre Vorgesetzte, Lehrer, ihre Schüler und Schüler, ihre Schulkameraden, ihre Lehrer und so weiter und so weiter. Und wir fangen an, Salz und Licht zu sein. Andreas, vielleicht kannst du nach vorne kommen. All das sind die Etappen unserer Nachfolge. Wir sehen hier in der Mitte das Kreuz. In all dem in der Mitte steht Christus, der uns ruft, der den Balken von Gott zu den Menschen sichtbar werden lässt und den Balken zwischen Mensch und Mensch. Und das trifft sich und kreuzt sich. Und da, wo Gott und Mensch sich trifft, da entsteht Veränderung. Da sind Menschen, die in der Lage sind, das auch auszuführen, was der lebendige Gott für uns vorgesehen hat. Die in der Lage sind, mit den Kranken zu beten. Weißt du, wenn ich mit einem Kranken bete, bin ich ja erstmal kein Wunderheiler oder kein Wundermensch. Aber ich darf dir eins sagen, in mir lebt eine Kraft, die Wunder wirkt. Und das ist die Kraft Gottes. Das ist die Kraft von dem, der von oben nach unten zu den Menschen gekommen ist. Die Kraft Jesu Christi. Und die kann fließen zu anderen hin. Und das soll auch heute Morgen geschehen. Jesus Christus steht im Zentrum von allem. Er verbindet Gott und Menschen. Und das sind unsere vier Etappen, die wir gehen. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft miteinander. Ein Leben, was das einsetzt, was Gott uns gegeben hat. Und ein Leben, was einen Unterschied macht. Und wir haben diese vier Punkte zusammengefasst in unserer Gemeindevision. Für Gott leben, für Menschen leben. Und für unsere Stadt leben. Du siehst, dass für Menschen leben ist in allen drei, in Etappe 2, 3 und 4 drin. Wenn du dich intensiv damit beschäftigen möchtest, dann, dass du es noch nicht gemacht hast, nimm dir auch dieses Heft mit, das Andachtsheft, was unsere Jugendlichen entwickelt haben. Ich gehe das mit meiner Tochter durch. Wir machen das immer abends, wenn ich sie zu Bett bringe. Und in der ersten Woche ging es um für Gott leben. Und an jedem Tag findest du einen Punkt, wo es heißt, und das bedeutet es, mit Gott oder für Gott zu leben. Und das fängt an, dich zu verändern. Das fängt an, dich herauszufordern. Die nächste Woche wird dann sein, für Menschen leben. Und dann ist die nächste Etappe gefragt. Und danach die Woche für unsere Stadt leben. Und da ist wieder die nächste Etappe gefragt. Was wird passieren, wenn wir alle diese Etappen gehen? Wenn wir alle anfangen, diese Schritte zu gehen? Was wird in unserer Stadt passieren? Was wird in deiner Familie passieren? Mit deinen Kindern? Mit deinem Vorgesetzten, der dich vielleicht immer nur ärgert? Ich weiß, wovon ich spreche. Aber wir können trotzdem Salz und Licht sein, auch wenn Menschen uns Böses wollen. Und ich möchte uns ermutigen, diese 4 Schritte zu gehen. Zu sagen, mein Herr und mein Gott. Ja zu sagen zu seiner Gemeinde. Ja zu sagen zu deinen Talenten, die Gott dir gegeben hat, deinen Begabungen. Und ja zu sagen zu deinem Auftrag, Salz und Licht zu sein. Und ich möchte heute alle diejenigen einladen, die den ersten Schritt noch nicht gemacht haben. Die den ersten Schritt noch vor sich haben und sagen, heute ist vielleicht der Tag, an dem ich diesen ersten Schritt machen kann und sagen kann wie Thomas, ich falle vor Jesus nieder und lade ihn ein, mein Herr und mein Gott zu sein. Lass uns einmal unsere Augen schließen und ich möchte einfach nur fragen, wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Ja sagen zu diesem Jesus, vielleicht das erste Mal Ja sagen, dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben und ich möchte für dich beten. Auch wenn du im Internet da bist, sag einfach Ja. Steh auf und sag Ja oder zeig einfach, dass du dabei bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Einladung gilt. Kommt alle zu mir. Gerade die, die ihr Mühe habt, errettet zu werden, die ihr euch abmüht. Ich will euch Ruhe geben und Frieden für eure Seele. Und danke, dass du uns alle einlädst, mit auf diese Reise, diese Etappe zu gehen, Herr. Und dass wir alle das Ziel sehen dürfen, das Ziel erleben und erleben, was es bedeutet, diese Hoffnung zu haben, was es bedeutet, dich zu erkennen, was es bedeutet, die Gemeinschaft zu erkennen, was es bedeutet, zu erkennen, welchen Zweck wir haben und zu erkennen, welche Kraft du in uns hineingelegt hast, um unsere Umgebung zu verändern. Lass das geschehen, Herr. Danke, dass du für jeden einen weiteren Schritt hast. Und ich preise und ich rühme dich, gebe dir die Ehre, dass heute ein Stück Samen gelegt wurde, der morgen aufgeht. Und Menschen in Bewegung setzt. Amen.